Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Karim Adeyemi dieses Podcasts. Er beschäftigt sich in seinem Alltag wahnsinnig gerne mit Waffen. Seine random Auftritte in der Nordwestkurve gleichen einer Mystery Box, in der nicht das oder doch gerade das drinsteckt, was man sich erhofft. Das müsst heute ihr entscheiden. Aber er schießt längst nicht so scharf, wie man es vermuten könnte. Julian Reusch. Hi, Julian.
Stark, Lars. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung und sehr schönes Intro. Ja, gefällt mir sehr gut.
Für dich gebe ich alles, weil du bist, ihr wisst es als regelmäßiger Hörer, der Edeljoker dieses Podcasts. Ja. Aus nachvollziehbaren Gründen hat der VfB gesagt, die Erfolge nehmen wir wie immer montags auf. Für euch erscheint sie am Dienstag. Und das ist schon wieder Matchday, Dienstagabends beim FC St. Pauli 2. Dementsprechend haben wir heute keinen VfB-Gast. Henning ist alle 2 Wochen reichlich verplant mit seiner Kirche. Termine, 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 sagt er gerade in der Adventszeit. Und deswegen müssen wir heute mit dir vorlieb nehmen.
Ja, danke. Entschuldigung, dass ich da bin. Ich freue mich für diese netten Worte. Lass uns doch beginnen. Wir hatten ein wichtiges Spiel.
Dafür habe ich eine schöne Einleitung für dich.
Ja, das war gut. Nein, und ich freue mich natürlich, wie gesagt, natürlich ab nächste Woche dann Henning wieder wie gewohnt dabei. Aber lass uns trotzdem natürlich über das Spiel der Spiele sprechen. Ja. Am Wochenende das absolute Topspiel der Regionalliga Nord. Soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Oldenburg gegen SV Meppen. Naja. Tolle Kulisse, das Ergebnis nicht ganz so berauschend.
Ergebnis natürlich aus Oldenburger Sicht enttäuschend. Und auch das Spiel hat inhaltlich, sag ich mal, nicht das hergegeben, was man sich vielleicht vorher versprochen hat. Ist häufig so in Spitzenspielen, wissen wir, glaube ich, alle als regelmäßige Fußballzuschauer. Dennoch gab es schon gute Voraussetzungen, dass beide Mannschaften nach vorne mehr zeigen, als sie letztlich gezeigt haben. Wir gehen da natürlich gleich im Detail drauf ein. Es war letztlich ein Spiel auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entschieden haben. Und diese Kleinigkeiten haben halt in diesem Fall mal nicht für den VfB gesprochen.
Genauso kann man es sagen. Man könnte auch im Nachgang sagen, es war ein taktisch geprägtes Spiel, wie man dann so gern die Formulierung nutzt.
Julian, du musst noch nicht bezahlen, das ist noch in Ordnung. Okay, aber du weißt als Gast nicht, du bist ein Phrasenschwein.
Stimmt, ja. Oh.
Achte drauf.
Ja, okay, war knallhart dran vorbei. Ich verstehe. Nee, aber man muss es sagen, ne? Es ging ja in den ersten Minuten eigentlich ja erstmal noch los, auch der VfB direkt schon durchaus eine interessante Chance gehabt.
Ich fand tatsächlich so die ersten 3-4 Minuten waren die besten Minuten im Nachhinein, offensiv gesehen, des VfB. Genau, also du sprichst es an, ich glaube, das war 2. Minute, Julian Boccaccio einmal links außen durch, legt den Ball auf Mats Facklam quer, der nicht ganz rankommt. Und direkt danach, ich glaube, es war im Anschluss an eine Ecke, war es eine Ecke, weiß ich gar nicht, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall ein Schuss aus 16, 17 Metern von Leon Deichmann, der letztlich ungefährlich ist. Ja, aber wenn man dann bedenkt, was danach kam, war das schon mit das Gefährlichste, was der VfB leider nach vorne hingebracht hat in diesem Spiel.
Lass uns, bevor wir jetzt weiter über das Spiel reden, noch einmal kurz die taktischen Änderungen durchgehen, denn Dario Fossi hat ja durchaus umgestellt.
Ja, groß umgestellt taktisch hat er ehrlicherweise nicht. Er hat 2 Wechsel vorgenommen. Der eine ist links hinten gewesen. Da ist eigentlich, wenn beide fit sind, jede Woche die Frage, Nico May oder Nico Kniestock. Beide waren jetzt vor dem abgesagten Spiel beim VfB Lübeck ein bisschen angeschlagen, beide rechtzeitig fit geworden. Da sind wir jetzt ehrlicherweise nicht beim Training jedes Mal dabei, um zu wissen, wer wie viel mittrainiert hat. Diesmal hat Nico Kniestock begonnen, die letzten Wochen davor hat meistens Nico May begonnen. Das ist auf jeden Fall die eine Änderung gewesen, die andere von außen betrachtet überraschend. Lino Schäfer für Raphael Brandt, weil wir alle hier sowohl im Podcast als auch im Stadion in dieser oder der letzten Saison gesehen haben, dass Rafa in der Derbys auftritt.
Konnte er durchaus bisher in der Saison, die Derbys.
Genau. Allerdings konnten wir auch vernehmen, dass er Anfang der Woche erkältet war, rechtzeitig fit geworden ist. Ich denke, das ist darauf zurückzuführen, weil ehrlicherweise, glaube ich, gibt es ansonsten, trotz aller Qualität von Lino Schäfer, der dafür reingekommen ist, in dem Spiel wenig Argumente, Rafa Brandt von Anfang rauszulassen. Dafür hat es einfach gerade in diesen Derbys in der Vergangenheit zu gut geklappt. Und das ist ja dann manchmal auch ein Faktor, der im Kopf eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass man das da nicht freiwillig wechselt.
Gerade er ist, glaube ich, jemand, der sich auch sehr identifiziert und nochmal die nächsten letzten Prozente aus sich rauskitzeln kann. Das wird mit Sicherheit die gesundheitlichen Aspekte gewesen sein, die da Dario Fossi zum Umdenken gebracht haben. Und Taritas hat ja auch noch gestartet, statt Demai.
Korrekt, Julian, schön, dass du mich dran erinnerst. Mhm, habe ich genau. Wieder nur an zwei gedacht.
Siehst du, ne? Habe ich dir noch gedacht. Wann sagt er das denn nochmal? Nee, genau.
Das ist tatsächlich die Personalie, wo wir letzte Woche mit Henning hier schon drüber gesprochen haben. Das ist auch wirklich ein ganz enges Duell, Ja. Eigentlich Woche für Woche. Julian Boccaccio wird spielen auf der Achterposition, wenn er fit ist und nicht zu viel Belastung hat. Klammer auf, Julian Boccaccio wird heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht spielen. 5. gelbe Karte gesehen gegen Meppen. Das Duell Taritas gegen Demai, da gibt's Pro und Kontras, die wirklich aber auch sich nur sehr klein unterscheiden zum Spielertyp. Dieses Mal hat sich Dario Fossi für Vekoslav Taritas entschieden. Ja.
Deine Meinung zu seinem Auftreten?
Ja, er ist letztlich mitgeschwommen. Er ist weder besonders positiv noch besonders negativ aufgefallen. Er hat da schon solide seinen Job gemacht. Er war Teil des großen Ballbesitzes, den der VfB hat. Ist ja auch jemand, der den Ball haben will, der ihn fordert. Ja. Ausreichend,
würde ich mal sagen. Nicht die,
aber genau, aber da kann man jetzt, wenn man jetzt, klar sprechen wir jetzt gerade über ihn, weil es darum geht, dass da ausgetauscht worden ist. Aber wenn man dann über jeden Einzelnen weitersprechen würde, dann wäre das Fazit ähnlich. Der VfB war sehr bemüht, er hatte viel Ballbesitz, aber er ist eben nicht so nach vorne gekommen und positiv auffällig geworden. Und dementsprechend Vekoslav Taritas auch nicht.
Genau, was stets bemüht heißt, wissen wir ja, was das eigentlich dann übersetzt heißt. Aber man muss sagen, der VfB hat eine fantastische Offensive, die das die Saison ja häufig genug unter Beweis gestellt hat. Aber jetzt in dem Spiel habe ich schon das Gefühl, dass sie jetzt mal auf eine Defensive getroffen sind, die genauso gut ihren Part versteht. Also einfach eine Defensive, die weiß, wie man wenig Lücken zulässt, die weiß auch, wie man solche schnellen, kreativen, gefährlichen Spieler auch ein bisschen den Zahn ziehen kann. Und das, finde ich, hat sich durch das Spiel schon gezogen. Der VfB war für mich so rein optisch der die Mannschaft mit dem mehr Ballbesitz auch mehr fürs Spiel gemacht hat, aber mit dem Ball jetzt nicht viel erreicht hat. So würde ich es halt vielleicht mal formulieren.
Genau, und das ist natürlich alles, was wir gerade erzählen hat, ist das Ergebnis davon, dass Meppen eben früh in Führung geht.
Ja.
Dadurch entwickelt sich dieses Spiel.
Ja. Meppen kann sich halt auch hinten reinstellen.
Beide Trainer haben das Wort Nuancen auf der Pressekonferenz später in den Mund genommen. Es waren Nuancen und die ganz entscheidende Nuance ist eben, dass Meppen früh in Führung geht durch eine Aktion, die gut ist, ein guter Schuss, aber die wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen, wenn ihn Luis Heidinei nicht unglücklich abfälscht, nicht reingeht.
Müssen wir mal kurz drüber sprechen. Ja. Du redest über die 9. Minute. Das Tor kam von Issa Schmidt, der auch sowieso ganz gut drauf war die letzten Wochen.
11 Saisontore jetzt schon.
Genau. Es war eigentlich ein Aufbau von Meppen, langer Ball nach vorn, über die rechte Seite. Und wir haben auch schon im Vorfeld uns die Szene beide nochmal angeschaut und gedacht haben, eigentlich super schwer zu verteidigen, weil es so eine Szene ist oder so ein Aufbau, wie er wahrscheinlich zigmal in so einem Fußballspiel passiert.
Exakt. Meppen hat auf der rechten Seite den Ball. Wir haben gerade uns in Vorbereitung die Bilder nochmal angeguckt. Wenn man irgendwo einen Fehler finden möchte, dann vielleicht das auf der rechten Seite sind es, glaube ich, Nico Kniestock und Vekoslav Taritas, die in der Nähe des Meppener Gegenspielers, der am Ball ist, sind und ihn quasi so sich aufdrehen lassen und in die Mitte passen lassen.
Genau, aber durch den Raum aufgeht.
Da reden wir wirklich auch über einen Bereich 30 Meter, 25 Meter noch vom eigenen Tor entfernt, wo man einen Gegenspieler auch diesen Weg oder diesen Pass spielen lässt.
Ja.
Ja, man kann sagen, geh da doch richtig rein, geh rein in den Zweikampf, lass ihm keine Luft zum Atmen. Mhm. Kann man sagen, ja, letztlich ist es eine normale Seitenverlagerung, noch ohne großes Tempo. Ja. Meppen verlagert die Seite mit einem langen Ball auf Schmidt, der macht sozusagen den
Haken nach innen,
den langsamen Arjen-Robben-Move in die Mitte, jetzt ohne, dass es wirklich ein Dribbling ist, so wie es Robben gemacht hat, sondern hat einfach auf links den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß, will ihn vom Strafraumeck in Richtung lange Ecke schlänzen. Und was ich gerade gesagt habe, das Entscheidende ist dann, Luis Heidinei hält den Fuß rein. Und jetzt sage ich, 5-mal hält er ihn so rein, dass der Ball drüber geht, 5-mal hält er ihn so rein, dass der Ball vorbeigeht, 5-mal hält er ihn so rein, dass er ihn ganz blockt.
Und einmal
hält er ihn exakt so rein, dass der Ball so hoch in der Luft den Winkel bekommt, dass er hinter Johnny Peitzmeier, der die anderen 20 Male, wenn der Ball nicht abgefälscht wird, diesen Schuss halten wird. im Normalfall, wenn er nicht exakt den Winkel trifft, eben Johnny Peitzmeier machtlos ist. Und dann reden wir halt auch über Spielglück.
Ja, das absolut.
Ist, das hat, ist eine Aktion, die Spielglück ist.
Genau. Hat, glaube ich, auch ein VfB-Spieler danach gesagt, ich meine, es war Leon Deichmann und Nico Kniestock. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, Nico Kniestock war es, der gesagt hat, sein Zitat, da fällt dann so ein Bumstor rein, solche Tore schießt du nur, wenn du halt oben stehst. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja, also, den Bumstor finde ich, trifft es gut. Ja. Beim zweiten Teil musste ich ein bisschen lachen, weil der VfB steht ja auch oben.
Ja, genau. Ich glaube, rein tabellarisch ist gerade Meppe oben, rein rechnerisch könnte der VfB noch vorbeiziehen. Über die Tabellensituation sprechen wir natürlich gleich auch noch. Ja. Aber ja, genau wie du sagst, das ist halt so ein Schuss, wo du denkst, so, ja, okay, das ist halt jetzt einfach so ein Ding. Der ist halt jetzt drin, Punkt. Was willst du machen?
Ja, und der hat dem Spiel dann eben einfach eine Richtung gegeben. Klar, das ist nur die 9. Minute, aber in dem Moment kriegt das Spiel die Richtung, dass Meppen ohnehin voller Selbstvertrauen sagt, der Platz ist nicht der allerbeste, wir sind im Winter, das ist schwierig für eine Mannschaft, das Spiel zu machen. Wir können gut und stabil stehen oder gucken wir mal, was dem VfB einfällt. Und sie haben gemerkt, dem VfB fiel nicht viel ein. Und dann, also aus meiner Sicht haben wir während des Spiels gesagt, eigentlich macht mir Meppen zu wenig mit der Qualität, die sie haben. Müssten sie doch, also gerade auch nach vorne, müssten sie doch eigentlich auch versuchen, aufs Zweite zu gehen. Jetzt nicht permanent, aber sie haben sich wirklich nur noch quasi stabil hinten reingestellt. Aber, und ich lache schon mal das Phrasenschwein hier in der Mitte an, wer gewinnt, hat recht.
Ja, oh, das muss kosten. Aber rede ruhig weiter, parallel.
Ja, nein, also ich bin der Meinung, dass Meppen eigentlich zwischen der 10. und 80. Minute für die Qualität der Mannschaft zu wenig gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Die waren jetzt nicht sehr aktiv auf dem Feld. Ich glaube, auch wenn man mal über die 90 Minuten guckt, wie viele hochkarätige Chancen hatten sie? Vielleicht 3. Davon waren es 2 Tore.
Ja, man hatte 2-3 Riesenchancen.
Also am Ende halt in der Nachspielzeit noch so.
2-3 Riesenchancen, als es dann schon 2-0 stand. Aber also lass mich gerne Lügen strafen. Schreibt mir oder so, wenn ich was verpasst habe. Aus meiner Sicht war das 2-0 in der 82. Minute
schon
von Torben
Deters. Schon
fast der
nächste große Chance. Ne?
Der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Es gab nach dem 1-0 noch so eine Szene, wo Leon Deichmann, also ich glaube 1-2 Minuten direkt nach dem 1-0 eine Szene, wo Leon Deichmann bei einem Konterangriff war es, glaube ich, auf jeden Fall den Gegenspieler im letzten Moment noch abgrätscht und abläuft. Das war nochmal eine Chance. Ich glaube, es gab noch einen Fernschuss, der aber weit vorbeigegangen ist. Aber also nein, wenn wir über klare Torchancen sprechen, hatte Meppen eine halbe und hat daraus 2 Tore gemacht.
Genau. Also die
und der VfB hatte aber ehrlicherweise, wenn wir über klare Torchancen sprechen, auch da korrigiert mich gerne, 0. Wenn wir über klare Torchancen sprechen.
So richtig Hochkaräter, ne? Es waren zwar mal gute Abschlüsse dabei, aber manchmal war noch ein Fuß dazwischen oder beispielsweise kurz vor der Halbzeit war es, glaube ich, so ein Freistoß, den der VfB bekommt, wo man denkt, so, das könnte doch jetzt so eine Szene sein, war dann...
Genau, das war noch Mitte erste Halbzeit, Freistoß Julian Boccaccio aus 17, 18 Metern.
Ja.
Klar, selbstverständlich ist das eine Chance.
Ja, aber halt nichts.
Auch weil Julian bewiesen hat, dass er das
sehr
kann.
Gut kann
Er schießt ihn scharf auf die Torwartecke, der ist dann letztlich souverän gehalten.
Genau.
Das ist eine Chance. Aber wenn wir über herausgespielte Chancen sprechen, und wir hatten das Thema ja in den letzten Wochen, wie viele Chancen sich der VfB sowohl in Jeddelo, bei Werder 2, gegen Norderstedt herausgespielt hat. Das waren Chancen für 6-7 Tore in jedem Spiel. Da muss man wirklich sagen, diesmal war gar nichts drin nach vorne. Trotz allen Bemühungen, trotz allen intensiven Zweikämpfen, viel Ballbesitz, auch gut gewesen in den Zweikämpfen, hier defensiv auch gut gestanden insgesamt. Aber da muss man halt eben sagen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, Meppen war eine andere Kragenweite und hat gezeigt, Alter, wir können uns hier perfekt behaupten, indem wir uns hinten reinstellen und gar nichts zulassen. Gar nichts.
So, und das ist vielleicht auch, also ich bin jetzt weit davon zu sagen, das ist jetzt hier alarmierend, aber das ist schon eine Erkenntnis aus dem Spiel, dass gegen wirklich gute Defensiven, Klammer auf, in der Regionalliga Nord können die wenigsten Mannschaften so verteidigen wie Meppen, Klammer zu, eher wahrscheinlich nur Meppen plus 1-2 Mal am guten Tag, sieht man, dass dann der VfB zumindest die Probleme hat, halt auch die Freiräume zu finden. Ne? Also da sind zwar Laufwege da, alle bemüht, Einstellungen, da gibt es, glaube ich, nichts dran zu mäkeln. Aber eben dann die Überraschung, irgendwie einen überraschenden Moment kreieren oder so, das fehlte schon, finde ich, über die ganzen 90 Minuten. Würdest du da mitgehen?
Ja, das fehlte über die 90 Minuten. Und dann aber würde ich wieder widersprechen. Mhm. Das heißt widersprechen, du hast es ja nicht so klar formuliert, aber man muss dann einordnen, es fehlte gegen Meppen über die 90 Minuten. Ansonsten hat der VfB in der gesamten Saison gezeigt, dass er Lösungen vorne hat.
Ja, ja.
nicht nur in Dominanz, also in Ballbesitz gegen die kleineren Mannschaften, sag ich mal, in der Liga, wo sie ihre Tore geschossen haben, sondern auch in Spielen, wo man Rückstand hatte, dass sie zurückkommen können. Und sie haben mit Orelo Bongo, mit Rafa Band, mit Lino Schäfer Leute außen, die auch in schwierigen Situationen mit 1-gegen-1, mit kreativen Momenten etwas kreieren können, was andere nicht können. Also ja, gegen Meppen ja, bezogen auf die Saison ist das Quatsch, ja, weil man kann es nicht verallgemeinern. Dafür sind 54 geschossene Tore immer noch in 19 Spielen. Das sind fast jetzt fast 3 im Schnitt, vorher waren es 3 im Schnitt. Ja. Nee, das kann man so allgemein nicht sagen, aber es zeigt halt wirklich die große Qualität von Meppen. Mhm. Und man muss anerkennen, ich glaube, die Wertung nehme ich mir mal raus, der Meppener Kader ist ein Stück besser noch. Das heißt nicht, dass er oben steht am Ende. Aber ich finde ihn qualitativ in der Breite noch ein Stückchen besser. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weiterläuft.
Was wir noch sagen können, ne, das 1-0, über das wir jetzt schon hinreichend gesprochen haben, fiel in der 9. Minute. Wir haben schon gesagt, eigentlich eine Rekordkulisse für die Regionalliga Nord.
Julian, komm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
10.000 Fans im Stadion, ausverkauftes Haus. Du warst ja vor Ort. Ich glaube, kannst du mal was zu sagen?
Ich zähle noch nicht mal als Pressevertreter.
So, du hast noch nicht mal mitgezählt. Also 10.001, ein paar mehr waren
da waren noch ein paar mehr.
So, wollte ich gerade sagen. Aber das war schon erstmal eine tolle Kulisse. Freitagabend, Flutlicht. Also, ne, das war alles, was man sich wünscht für einen schönen Fußballabend. Fußballromantiker.
Also wirklich mal großartig. Freitagabend, es ist schon dunkel. Das Flutlicht leuchtet, was wir ja nun in Oldenburg eigentlich noch gar nicht lange kennen. Ja. Flutlicht leuchtet über der Autobahn. Man kommt da an. Schlangen vorm Stadion. Ich war fast über eine Stunde vorher schon auf meinem, ja, ungefähr eine Stunde vorher auf meinem Platz. Da war schon wahnsinnig viel im Stehbereich beim VfB plus die Gästekurve Meppen, die da mit fast 2000 Anhängern waren. Los, großartige Atmosphäre, hat viel, viel, viel Spaß gemacht. Ein Heimtor, egal wann, hätte dieser ganzen Atmosphäre nochmal gut getan, um so einen Stimmungshöhepunkt zu haben. Aber trotzdem, du hast es gerade gesagt, Regionalliga-Rekord lag vorher bei einem Heimspiel vom SV Meppen.
Gegen Oldenburg.
Ich glaube, du hast die Zahlen nochmal rausgesucht.
9.980, wir haben jetzt 20 Fans mehr gehabt diesmal. Ja,
absolut.
Aber im Marschweg halt, genau.
Hab mich übrigens damals, kleine Anekdote, das war ja erst letzte Saison, Meppen gegen VfB oder VfB 2-0 gewonnen hat mit den 9.980 Zuschauern. Damals hatte Meppen die Mission 10.000 Zuschauer und wir wissen alle, das, was da im Stadion verkündet wird, das stimmt nicht auf den einen, auf die eine Person genau. Deswegen habe ich mich damals bei Meppen gewundert, dass sie 9.989 draus gemacht haben und nicht die 10 vorgeschrieben haben.
Ja. Naja, sei es drum, auf jeden Fall tolle Kulisse, auch wenn, auch das muss man sagen, das 1-0 gefallen ist in einer Phase, wo halt keine Stimmung im Stadion war. Und das war natürlich auch geplant. Also vielleicht habt ihr es auch aus der Bundesliga, zweiten Liga mitbekommen. Die ersten 12 Minuten haben nahezu alle Fanlager bis auf eines in einem ostdeutschen Fußballverein, haben die geschwiegen aus Protest. Dazu muss man sagen, es geht um geplante Maßnahmen zu mehr Stadionsicherheit.
So heißt es immer. Ich dachte, es geht um RB Leipzig.
das auch, um den Verein. Aber prinzipiell ist bald die Innenministerkonferenz und da ist das wohl auf der Tagesordnung, dass man mehr Maßnahmen zu mehr Stadionsicherheit umsetzen will. Wesentlich richten sich da die Sorgen der Fans jetzt gegen personalisierte Tickets beispielsweise, dass die halt nicht weitergegeben werden. Da soll dann auch KI zum Einsatz kommen, damit man die Inhaber auch wirklich verifizieren kann. Und das stinkt vielen Fanlagern. Und
Auch das Thema Kollektivstrafen.
Genau, Kollektivstrafen.
Was seit Jahren ein großes in der Szene ist. Ja. Muss man wirklich sagen, auch eindrucksvoll, wie sowohl VfB als auch Meppen das durchgezogen haben. Denn es ist nun mal für diese beiden Fanlager ein großes, großes Spiel gewesen. Trotzdem haben sie es durchgezogen. Auch die Meppen haben mit einer tollen Choreografie dann Anfang der zweiten Halbzeit. Beim VfB hat es ehrlicherweise im Block öfter gebrannt als im gegnerischen Stadion.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also das wird auch noch ein Nachspiel haben, ne? Ja, so 1, 2, 3 Pyros.
Es war nicht nur punktetechnisch teuer, das geht auch auf die Vereinskasse.
Auf jeden Fall. Das muss ich auch schon sagen. Gerade so die Gegentribüne, das war schon hell erleuchtet über weite Teile des Spiels.
Ja, immer mal wieder zwischendurch. Ja, es sind halt schöne Bilder.
Ja, aber die werden auch teuer.
Die werden teuer und aber ich glaube schon, also mein Eindruck zumindest aus der Ferne ist, dass da sehr, wenn man das so sagen kann, in dem Bereich sehr verantwortungsvoll schon damit umgegangen worden ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwas geworfen wurde oder irgendwie so, dass irgendwas groß. Ich glaube, einmal hat es geknallt, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90 Minuten. Letztlich war es eine Lichtershow, die man mal, hört weg, liebe Paragraphenreiter, auch mal machen kann.
Ich weiß nicht, ob die das auch so sehen. Aber wir werden es natürlich dann hier berichten in dem Podcast, wie das ausgegangen ist im Nachhinein.
Kurze Werbepause.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, also wir haben jetzt über den Protest gesprochen. Nach 12 Minuten kam dann diese Derby-Stimmung auf, über die du gesprochen hast. Erzähl doch mal weiter. Also VfB schnell 0-1 hinten, das weitere Spiel stets bemüht, aber selten erfolgreich. Dann kurz nach der Pause, ich glaube es war 55. oder kurz vor der 60. wurde ja Personal nochmal gewechselt. Ich glaube Otuali kam rein. Brand kam dann rein, hat sich damit etwas getan? Wurde der VfB damit aktiver?
Nein.
Okay.
Ja, wir sprechen ja gerne mal relativ lang über einzelne Sequenzen der Spiele, aber du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Der VfB hatte den Ball, der VfB war bemüht, hat viel quer gespielt, der hat unten den Strafraum rumgespielt, dann zwischendurch mal einen langen Ball auf Mats Wacklam, der hat versucht zu verlängern, dann war meist keiner im Rückraum, im Rücken von Mats Wacklam. Nee, und Meppen hat nichts nach vorne getan. Deswegen haben auch die Wechsel letztlich die Spielstatik überhaupt nicht verändert. Ich finde, die beste Phase hatte der VfB eigentlich so in den 5, 6, 7 Minuten, bevor dann das 0-2 fällt. Also 0-2 ist in der 82. Minute durch Torben Detas gefallen. Ich finde, so ab der 75., das war nochmal so eine Phase, da haben sie wirklich gedrückt um den Strafraum rum, permanent gepresst, schnell die Bälle gewonnen. Mats Wacklam hatte einen Kopfball, der weit vorbeigeht, aber zumindest mal einen Abschluss. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ah, jetzt könnte nochmal die große Schlussoffensive kommen. Und der VfB hat gezeigt in dieser Saison schon, dass dann da auch noch das Tor fallen kann. Da lag so ein bisschen was in der Luft, was vorher nicht in der Luft lag. Und das wurde dann natürlich leider aus Oldenburger Sicht in der 82. Minute dann schnell wieder die Fahrt rausgenommen.
Ja, das war dann die Entscheidung, kann man glaube ich sagen. Es war ein Einwurf von der rechten Seite. Ich glaube, so hat sich die Szene aufgebaut.
Ja.
Langer Einwurf bis in den Strafraum und da muss man auch so ehrlich sein, ich glaube Schröder, sagtest du warst, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr, der da so den Einwurf etwas unterschätzt hat. Er ist 2 Schritte, glaube ich, zu weit nach vorn, dadurch sein Gegenspieler hinter ihm aus den Augen verloren, den Einwurf nicht bekommen, der Ball ist zu dem Gegenspieler gekommen. Der legt den, glaube ich, einmal noch ab.
Ja, für mich tatsächlich die Szene, der einzige große Fehler, ja, sag ich mal, der wirklich gemacht wurde von 2 defensiv sehr starken Mannschaften. Wie du sagst, Einwurf und dann ist einfach die Lücke zwischen Marc Schröder, der vor Engelmann steht, und Leon Deichmann, der hinter Engelmann steht, aber auch noch einen anderen Gegenspieler neben sich hatte, ist zu groß. Deswegen macht für mich Marc Schröder den Schritt zu weit raus und unterschätzt dann den langen Einwurf. Engelmann kriegt ihn auf den Kopf, legt ihn ab. Ja, Torben Detas legt den Ball nochmal rechts vorbei an Drilon Demai, der da aus meiner Sicht aber relativ wenig in dieser Situation machen kann und trifft ihn dann perfekt.
Ja,
perfekt.
Genau.
Also da dann auch wirklich Qualität, weil den muss man erstmal so aus dem Winkel mit rechts, links, oben reinhauen. Ja, und dann hatte Meppen das, was wir so die letzten 2, 3 Jahre gefeiert haben hier im Podcast, direkt vor 2000 mitgereisten Fans das 2-0 schießen, alle rein in den Gästeblock.
Genau, dann wurde es auch hitzig.
Da wurde es bunt.
Wurde es ein bisschen wilder, hat der Schiedsrichter ein bisschen mehr zu tun gehabt, denn man hat das dann auch gesehen, du sagtest es schon, die feiern natürlich mit ihren Fans, auch die ganze Auswechselbahn, alle springen auf, rennen los. Nur einer rennt nicht zu seinen Fans.
Ja. Ja, Torschütze zum 1-0, Oliver Isser-Schmidt hatte irgendwie noch einen kleinen Auftrag und ja, ist doch sehr nahe, sowohl an der VfB-Bank als auch an Dario Fossi beim Jubeln langgelaufen. Das hat dann dazu geführt, dass der VfB sich beschwert hat, Meppen sich dagegen gewehrt hat, man sich so ein bisschen an der Seitenlinie duelliert hat, paar Nettigkeiten ausgetauscht hat. Aber Schiedsrichter hat das wahrgenommen, muss man sagen. Wir können da gleich auch Dario nochmal zu hören. Wir haben danach gefragt. Oliver Isser-Schmidt, der schon ausgewechselt war, hat gelb gesehen, hatte schon gelb, deswegen gelb-rot, musste gehen. Fossi auch gelb. Kann man, glaube ich, genau so bestrafen und lösen. Deswegen war das auch dann nicht die ganz große Sache. Etwas bitterer schon aus Oldenburger Sicht. Dann der Platzverweis für einen Gufur, Arno Bodem, 2 Minuten später oder so. Ja. Gufi hat erstmal sein Comeback gegeben, nach langer, langer Verletzungspause, eingewechselt, rund um die 70. Minute. Ja, und dann merkte man schon, da muss irgendwo Frust im Kopf gewesen sein, weil das war mit langem Anlauf und offener Sohle.
Gestreckten Bein.
Bei einem versuchten Torschuss. Ich weiß gerade nicht, welcher Meppen das war. Es war auch so 18, 19 Meter vom Tor. Ein abgewehrter Ball, der quasi auf den Fuß eines Meppeners kommt. Und Goofy, ja, kommt im Vollsprint von der Seite, grätscht, hält die Sohle offen und trifft ihn glücklicherweise nicht so richtig hart. Weil ich glaube, wenn er ihn richtig hart trifft, dann kann das auch echt schief gehen. Und dass das ein grobes Foulspiel sieht man ja einfach auch daran, dass er relativ wort- und kommentarlos nach der roten Karte einfach den Platz verlässt und sich denkt, ja scheiße, ich geh mal lieber.
Ja, er hatte nicht viele Argumente mehr auf seiner Seite nach der Aktion. Nee, das war eine sehr deutliche rote Karte. Gab es dann, glaube ich, auch nicht groß Beschwerden zu. Also er ist dann runtergegangen, der Freischuss danach hat nichts eingebracht.
Und genau. Meppen stand dann danach noch zwei, dreimal alleine vorm Tor, weil der VfB alles nach vorne geworfen hat. Aber
haben sie nicht hingekriegt, den Ball reinzuschießen.
Haben sie nicht. Also, wenn man da nochmal Kritik üben möchte als Trainer, könnte man das den Spielern, also wenn das Lukas Benjamin nochmal vorführen möchte, wie man da zwei, dreimal mit zwei, drei, vier Spielern gegen ein oder zwei auf den Strafraum zugelaufen ist und das verspielt hat. Ja, kann man nochmal vorhalten. Das war auch ein bisschen abenteuerlich. Aber ist letztlich für den Ausgang des Spiels ohnehin nicht entscheidend gewesen, ob da jetzt noch das 3-0 fällt. Wir hören uns einmal an, was Dario Fossi, der Trainer, zu dieser Szene gesagt hat.
Olli Schmidt geht ganz klar nicht jubelnd zu seinen Fans, sondern ganz klar zu mir. Dann hat der Schiedsrichter das zum Glück gesehen. Ich finde es total in Ordnung. Ich weiß, Emotionen sind da. Ich habe da meine gelbe Karte auch dafür bekommen, aber der soll sich am 34. Spieltag soll er sich vielleicht freuen, wenn Meppen ganz oben ist. Ich finde nicht, dass sich das gehört, auf die Bank zu rennen und den Trainer anzujubeln. Aber wie gesagt, dafür gibt es Schiedsrichter, die das dann ahnen und das ist in Ordnung. Arno Bodem, also ich bin ehrlich, ich habe es nicht 100% gesehen, es sah sehr hart aus. Arno hat jetzt auch nicht, also Goofy hat jetzt auch nicht irgendwie reklamiert oder irgendwas, dann wird es wohl auch so gewesen sein. Ich kann es aber 100% nicht sagen, weil ich es nicht 100% so gesehen habe.
So, damit steht am Ende das 0-2 gegen Meppen. Mal wieder gegen eins der Top-Teams, nicht gewonnen, wenn man es böse formulieren möchte. Also es war jetzt drei Saisonniederlagen,
ja.
Jädelo, Drochtersen und jetzt Meppen.
Ja, tut weh.
Ja.
Mal wieder nicht gewonnen, muss man ein bisschen, ne, muss man auch die Auswärtsergebnisse mit hinzuzählen. VfB hat in Meppen gewonnen,
genau,
und in Jädelo gewonnen. Dementsprechend hat der VfB da eine 1-1-Bilanz, in Drochtersen hat er noch nicht gespielt. Aber klar, drei Heimspiele gegen eben diese anderen drei Mannschaften aus der Top 4. Auch Jädelo hat am Wochenende wieder 6-2 in Schöningen gewonnen. Ist nach wie vor nicht ganz rauszurechnen aus diesem Quartett. Haben noch Nachholspiele. Ja.
Genau, und was halt besonders
tut halt weh. Ist,
immer Heimspiele aber, waren, ne?
Genau, drei Heimspiele zu verlieren gegen diese Mannschaften tut weh. Andererseits, wenn du in Drochtersen gewinnst, hast du alle drei auswärts gewonnen. Das ist dann auch eine Bilanz, wo du sagst, ja, krass, gegen alle drei auswärts gewonnen.
Ja.
Ne, das...
Und
ja, kann man so und so sehen, es tut weh und dennoch zeigt es ja, wir werden da ja gleich nochmal drüber sprechen, rechnerisch wäre der VfB ja noch möglicher Tabellenführer, es zeigt, dass diese direkten Duelle zwar eine wahnsinnige Bedeutung haben, aber wenn du gegen alle anderen gewinnst und deinen Job machst, dann wirst du am Ende oben stehen.
Ja, ich bin da sogar bei dir. Ich habe nämlich auch gedacht, so ja, was ist denn jetzt die Bedeutung des Spiels? Und ich finde auch, klar, die Niederlage tut weh, gerade ist Derby gegen Meppen. Man hat dieses tolle Spiel, was man natürlich gewinnen will. Aber die Bedeutung des Spiels war für Meppen, finde ich, viel höher als für den VfB. Weil angenommen, VfB hätte das gewonnen, dann hätte Meppen nochmal einen großen Weg vor sich, um oben anzugreifen. Klammer auf, gehen wir davon aus, dass der VfB seine Nachholspiele mal zumindest...
Ja, da kann man nicht von ausgehen, aber ich weiß, was du meinst.
Ne, also,
aber auch darüber haben wir uns letzte Woche unterhalten.
Ja.
Wenn man den Druck vor dem Spiel verteilen wollte, dann lag er definitiv bei mehr bei mir.
Ja, sehe ich auch so. Genau, und natürlich ist es bitter.
Und jetzt, wenn wir von Bedeutung sprechen, ganz kleine Überleitung, wir sprechen ja nachher noch ein bisschen mehr über St. Pauli 2. Ich finde, das hat eine ganz große Bedeutung jetzt, das Nachholspiel heute Abend, wenn ihr am Dienstag schon hört. Weil eben jetzt das mit einem Sieg beim Tabellenletzten quasi direkt wieder in ein positiveres Gefühl zu wenden, halte ich für extrem wichtig, weil eben die Gegenseite, wenn du nach Meppen jetzt nicht gewinnen würdest, egal ob unentschieden oder Niederlage bei St. Pauli 2, dann hast du eben schon in den Köpfen, wir sind jetzt hinten dran, wir können das auch in den Nachholspulen nicht so einfach mal eben biegen. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht schon wichtig, nicht mit diesem Gefühl in die Winterpause zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was heute stattfindet. Gegen Pauli 2 Nachholspiele, es war ja schon mal ausgefallen wegen Regens damals, meine ich. Lass uns aber noch kurz bei dem Meppen-Spiel bleiben. Danach haben natürlich auch ein paar Spieler sich geäußert. Nico Kniestock habe ich schon erwähnt. Leon Deichmann hat noch gesagt, wir im Moment die Scheiße am Schuh, gerade was so den Torabschluss angeht. Ich finde, da passt auch so ein bisschen rein. Mats Faklam, ohne Frage, ein sensationeller Stürmer, jetzt glaube ich seit 5 Spielen ohne eigenes Tor. Heißt nicht, dass er 5 Spiele schlecht spielt, da waren auch Assists dabei. Also, das ist ein guter Spieler, aber ist es so, dass wir, wenn Faklam diese Tore wie am Fließband aus der ersten Saisonhälfte, sag ich jetzt mal, oder aus dem Anfang der Saison, jetzt nicht mehr macht, dass es dann schwierig wird, die Tabellenführung zu erobern, zu behaupten, wie auch immer? Brauchen wir seine Tore?
Ja.
Und jetzt gerade haben wir sie nicht.
Ja, also wenn wir wirklich über Tabellenführung sprechen, mögliche Meisterschaft, Platz 1 gegenüber starkem SV Meppen, dann brauchst du die Tore deines Mittelstürmers. Das ist ja unser Lieblingsthema die letzten Jahre im Podcast gewesen, dass der VfB den nie hatte, deswegen auch nie weiter vorne eine Rolle gespielt hat. Und das hat einfach die erste Saisonphase gezeigt, wie gut das der Mannschaft tut, dass da vorne einer drin steht, den, wo du vom Gefühl her weißt, der macht uns 1 bis 2 Dinger, wenn wir vernünftig spielen. Das ist zurzeit nicht der Fall. Ich bin relativ überzeugt davon, komme ich auch mal raus, dass sich das heute Abend beim FC St. Pauli 2 ändert.
Sehr gut, okay. Also ich
prognostiziere ein Faklam-Tor,
ja,
weil er einfach, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, er ackert, er ist 90 Minuten dabei, er spielt für die Mannschaft und das wird irgendwann wieder belohnt werden.
Absolut.
Die Phase hat man immer als Stürmer. Phase sollte möglichst nicht so lange dauern. Und dann hoffen wir mal aus VfB-Sicht, dass sie sehr kurzfristig beendet wird.
So.
Also ich glaube einfach, dass er wirklich auch viel dafür tut, dass diese Serie ein Ende findet.
Ja, genau, das meine ich damit. Ne? Es ist auch niemals eine Kritik an seiner Leistung, weil, wie du sagst, der packt da alles rein.
Man
darf ja
kritisieren, wenn man als Mittelstürmer, der gezeigt hat, wie gut er trifft, 5 Spiele nicht getroffen haben, dann ist irgendwas schiefgelaufen, die letzten 5 Spiele. Entweder hat er nicht getroffen, er wurde nicht gut genug eingesetzt, er hat auch die ein oder andere Großchance
jetzt nicht gegen Meppen. Darauf wollte ich gerade hinaus.
Hat er vergeben.
Ja, darauf.
Und deswegen ist es eben wichtig, für so einen Stürmer, und das hörst du ja in allen Ligen, das kannst du von der Kreisklasse C bis in die Bundesliga, wenn du als Mittelstürmer wieder in einen neuen Flow kommst. Max Wegner hat das hier vor ein paar Wochen, als er beim Jeddelo VfB-Podcast zu Gast war, gesagt. Der trifft gerade ziemlich gut für den SSV Jeddelo. Meinte nach, ja, es ist halt manchmal komisch. Wenn du diese Wochen hast, wo du triffst, dann schießt du mit links auf 16 Metern, was nicht dein schwacher Fuß ist, und der geht genau in den Winkel. Dann machst du einfach. Und wenn du es halt mal nicht hast, dann machst du es nicht unbedingt einfach so. Ja. Die Phase hat er gerade, aber da wird er wieder rauskommen.
So, ja. Lars Blanke hat mindestens ein Tor heute Abend angekündigt. Wir werden es natürlich beobachten,
oh mein Gott,
was dabei rauskommt.
Du weißt, was ich mein Thema Meisterschaft vor
der Saison. Hören wir es nochmal. Auch so ein Verein aus der Region. Ich habe den Namen vergessen. Hilf mir nochmal, wie hast du da? Na egal.
Am Wochenende 0-1 zu Hause gegen die Bremer SV verloren und sind weiterhin tief im Abstiegskampf.
Blau-Weiß-Lohne, wer den Verein gerade nicht parat hatte. Genau. Einschub habe ich noch. Wir haben ja gerade schon über das Stadion gesprochen, über das Heimspiel Marschweg. Das war ja wirklich eine sensationelle Stimmung. Auch hier können wir mal kurz überleiten zur Stadiondebatte, die sich jetzt ja schon einige Jahre zieht beim VfB Oldenburg. Denn es war auch Thema in einem anderen Podcast. Vielleicht, wenn ihr Fußballfans seid, dann kennt ihr ihn vielleicht. Zeigler und Köster von Arndt Zeigler und Philipp Köster, Werder-Stadionsprecher und Chefredakteur von 11 Freunde. Und die stellen, glaube ich, in jeder Folge einen Amateurverein vor. Und diesmal ging es halt auch um den VfB Oldenburg. Und deswegen war ein großes Thema die Stadiondebatte. Köster, wie er halt nun mal so ist, hat natürlich in Erinnerung geschwelgt, war dann irgendwann kurz mal im Donnerschwe-Stadion und hat das in höchsten Tönen gelobt, als eins der schönsten Stadion Deutschlands, glaube ich, betitelt, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und jetzt
mit persönlich ganz schlechten Erinnerungen. Aber
ja, genau. Und dann kamen sie dann irgendwann über Umwege zum Marschwegstadion wieder zurück und da sagte er über dieses Stadion, es sei eins der furchtbarsten Stadien mit Plastik, mit Plastikdächern und Laufbahn. Also muss man auch sagen, er hat da nicht viel für übrig. Und sie haben sich auch nochmal ausgesprochen für ein neues Stadion.
Ja, also ich habe es auch gehört, musste sehr schmunzeln. Mir kam einiges bekannt vor. Beide waren ja tatsächlich hier schon mal in der Nordwestkurve zu Gast, als sie in Oldenburg jeweils einzeln mal einen Auftritt hatten. Waren so nett und sind auf Anfrage vorbeigekommen. Waren auch total, wenn ihr nochmal reinhören wollt, total unterhaltsame Folgen. Und auch da haben wir schon sehr viel über das Thema Stadion, Nicht-Stadion, Stadion-Debatte, Marschwegstadion und eben auch die Hölle des Donnerschwes gesprochen. Da hat der Kollege Köster sehr, sehr viele Anekdoten so rausgeholt. Auf jeden Fall kann man da bestimmt nochmal reinhören. Und ja, es ist ja bekannt, dass ja auch beide, glaube ich, so ein bisschen Fußballromantiker sind.
Ja, absolut.
Und Ich habe es gerne gehört, aber überrascht haben mich die Worte jetzt nicht.
Genau, die beiden Folgen, die du angesprochen hast von Zeigler und Köster hier in der Nordwestkurve, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, also hört da gerne rein, wenn ihr mögt. Aber das gibt uns vielleicht auch eben die Steilvorlage, darüber zu sprechen, weil auf dem Weg zum neuen Stadion ist jetzt mal wieder ein Termin passiert worden, würde ich es mal nennen. Denn bis zur letzten Woche konnten Bürgerinnen und Bürger Stellung nehmen und Einwände äußern zur sogenannten Bauleitplanung des Stadions. Das ist, glaube ich, sehr formell. Das gehört einfach dazu, dass es diese Option gibt. Und da wurde natürlich nachgefragt von der Nordwestzeitung und es kam raus, dass laut Stadt bis zu 1000 Stellungnahmen eingegangen sind zu dem ganzen Thema. Was passiert nun weiter? So wie ich das verstanden habe, wird erstmal alles geprüft, ausgewertet, der Politik vorgelegt und die müssen dann quasi entscheiden, ob sie das noch mit aufnehmen in möglichen nächsten Schritte, also dass man diese Einwendung irgendwie in den nächsten Vorhaben dann einbaut.
Habe ich auch mit Interesse gelesen, sage ich mal so. Da bin ich jetzt nicht aktiv in der Berichterstattung mit eingebunden, aber hört sich erstmal im ersten Moment, finde ich, verdammt viel an, so 1000 Einsendungen. Es war ja zu lesen, beziehungsweise die Stadt hat auch durchblicken lassen, dass die Bürgerinitiative durchaus fleißig gewesen sein könnte. Ja, und da halt eben sehr, sehr viel mit verschiedenen Wortlauten eingesendet hat. Möchte ich jetzt gar nicht werten, beziehungsweise ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht beurteilen. Fakt ist, also für mich hörte sich das im Grundsatz nach einem normalen weiteren Schritt auf dem von dir beschriebenen langen Weg bis zum ersten Pflasterstein, sage ich immer. Der ist einfach lang, aber ich glaube, wir können da nach wie vor alle zuversichtlich sein, dass das eben den Weg geht, den sich die Fußballfans, viele Fußballfans, ich will es nicht verallgemeinern, viele Fußballfans in Oldenburg wünschen.
Genau, der nächste Schritt ist halt, dass das jetzt, glaube ich, dann der Politik vorgelegt wird. Also der Rat muss jetzt weiterhin entscheiden, wollen wir das Stadion, wenn es so ist, wovon man aktuell, glaube ich, noch ausgehen kann, dass sich das jetzt nicht ändern wird.
Wäre eine politische, also wenn nichts vorfällt, wäre es eine politische Überraschung oder Sensation, wenn sie sagen würden, ach nee, jetzt doch nicht.
Genau, der nächste Schritt ist dann der sogenannte Satzungsbeschluss zu dem Thema, der jetzt ansteht. Und der Termin dafür ist das Frühjahr 2026, der dann passiert werden muss.
Guck, wieder was gelernt.
So, ne? Lass uns aber zurück zum Sportlichen. Du hast schon gerade einmal kurz auf die Tabelle geschielt. Lass uns darüber mal ein bisschen reden. Also, wir haben jetzt folgende Tabellensituation. Meppen gewinnt Drochtersen am Wochenende. Überraschend, finde ich, durchaus 0-3 gegen HSV 2 verloren.
Ja, überraschend, habe ich aber gleich was dazu sagen.
Okay, dann mach. Willst du es jetzt sagen oder willst du es gleich sagen?
Ja, der HSV 2 ist ja der letzte Gegner am kommenden Samstag des VfB.
Ja, absolut.
Guck dir mal die Bilanz des HSV nach einem völlig verkorksten Saisonstart an. Ja. Die sind richtig, richtig gut drauf. Mhm. Ich glaube, 6 der letzten 8 Spiele gewonnen, 5 Spiele ungeschlagen. Ja, 3-0 gegen Drochtersen ist eine Ansage. Also auch vor dem Hintergrund finde ich es unfassbar wichtig, bei St. Pauli zu gewinnen, weil da kommt nochmal ein Kaliber am kommenden Samstag ins Marschwegstadion. Das wird alles andere als ein Selbstgänger.
Absolut, genau. Bin ich auch bei dir und auch genau zum HSV habe ich auch aufgeschrieben, nur eine Niederlage in den letzten 9 Spielen. Also wie du sagtest, Saisonstart war holprig, aber sie sind jetzt wirklich on fire. Ich glaube, Tabellenplatz 8 um den Dreh liegen sie jetzt.
Ne? Ja, die sind irgendwo im Mittelfeld, aber die waren ganz, ganz unten nach 5, 6, 7 Spielern. Der VfB hat locker leicht 4-0 gewonnen beim HSV 2, das Hinspiel. Das habe ich noch vor Augen. Das war komplett einseitig, aber da muss ich irgendetwas getan haben in der Mannschaft. Die Mega-Profi-Unterstützung gibt's da jetzt nicht. Ich weiß, dass ein Ferrei mal zwischendurch mal mitgespielt hat, der sonst zum Profikader gehört. Das war aber eine Ausnahme meines Wissens nach. Klar, der ein oder andere der jüngeren Spieler kommt da immer mal runter. Aber finde ich schon bemerkenswert, wie stabil und vor allen Dingen auch gut und überzeugend. Da ist ein 3-0 gegen Dochter, das ist ein 5-1 gegen HSC Hannover. Ich glaube 1-0 bei Hannover 96-2. 6-2 gegen Werder 2, also da sind richtig gute Ergebnisse bei. Da wird nochmal am Samstag was nach Oldenburg kommen, was wirklich nicht zu unterschätzen ist.
Da bin ich bei dir. Kommen wir nochmal zur Tabelle. Meppen 49 Punkte, 21 Spiele. Die Spielanzahl müssen wir jetzt immer mit dazu sagen. Aktuell Platz 2 aktuell Drochtersen, 46 Punkte, ebenfalls 21 Spiele. Und dann kommt unsere Nordwestregion Oldenburg, 44 Punkte, 19 Spiele, 2 weniger und 5 Punkte Rückstand auf Meppen. Und wie du schon sagtest, Jeddelo sollte man da nicht rausrechnen aus der Führungsriege. 40 Punkte, ebenfalls 19 Spiele.
Unser Lieblingsfehler, Jeddelo so ein bisschen zu vergessen. liegt jetzt in dem Bereich auch so ein bisschen daran, sie hatten das Heimspiel gegen den VfB 0-1 verloren und danach hagelte es Absagen, sodass sie auch so nicht so wirklich was für ihre Bilanz tun konnten. Aber jetzt auch wieder sehr überzeugend, 6-2 in Schöningen mit dem Kader, wo nur noch drei Leute auf der Bank saßen, unter anderem ein 45-jähriger Jakob Bertram, der früher auch mal beim VfB gespielt hat, der auch zum Einsatz gekommen ist. Und trotzdem gewinnen die da 6-2. Also das ist wirklich bemerkenswert, diese Saison, die sie spielen. Und ja, auf den VfB bezogen, weiß ich nicht, Julian, hast du es da? Der Trainer hat was zur Tabellenlage.
Stimmt.
Der Trainer hat was zur Tabellenlage gesagt, das könnten wir auch mal einspielen.
Gut, dass du es sagst, ja. Spielen wir jetzt eben ab.
Aber das schüttelt uns auch nur kurz. Wir spielen am Dienstag, wollen dort gewinnen, damit die Tabelle dann auch ein bisschen gerader wird. Weil ich finde, es ist sehr schwierig, wenn die Tabelle so aussieht, wie sie aussieht. Man weiß nie, auch für Meppen oder für die anderen Gegner nicht, was bedeutet es, zwei Spiele mehr zu haben oder zwei Spiele weniger. Aber das hat uns nicht zu interessieren. Wir fahren dann nach Hamburg und versuchen St. Pauli zu schlagen, damit die Lücke nach oben etwas geändert wird.
Ja, Lars, was machen wir mit dem Fossi? Er hat ja auch jetzt quasi gesagt, naja, die Tabelle kann man so aktuell eigentlich nicht lesen.
Ja, korrektermaßen weist er ja darauf hin, dass es für alle Mannschaften da oben eigentlich gilt, für Meppen eben auch so. Ja, man macht dann immer diese Rechnung auf, 2 Nachholspiele, 6 Punkte, dann ist der VfB 1 Punkt vor Meppen. Ja, ist möglich. Natürlich kann man bei St. Pauli 2 und beim VfB Lübeck nach wie vor nicht terminiert gewinnen, aber das muss man halt auch erstmal schaffen. Andererseits, oh, wir haben 5 Punkte Rückstand jetzt aus VfB-Sicht auf Meppen. Hoffentlich gewinnen wir was. Ja, aber klar, es ist ja sehr realistisch, da was zu holen. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, außer dass es aus meiner Sicht wahnsinnig eng bleiben wird. Ja. Weil, ich sag's mal so, 3 Punkte wird der VfB holen aus diesen 2 Spielen. Dann sind es 2 Punkte Rückstand. Wenn er 6 holt, noch besser, dann ist es 1 Punkt Vorsprung. Aber beide Konstellationen machen noch nichts. Weil dann ist eine lange Pause, in der viel passieren kann. Da liegt ein Transferfenster, wo sowohl Meppen als auch der VfB sagen könnten, wir stehen da, wo wir stehen. Wir gehen jetzt voll auf Aufstieg, holen nochmal 2-3 Leute. Natürlich teuer und wir alle wissen, beim VfB ist das Geld jetzt auch nicht unter der Sitzplatztribüne im Marschwegstadion versteckt. Aber ja, es wird eng bleiben und die Pause ist lang und die Entscheidung fällt im Frühjahr.
Ja, und warum das so eine wichtige Saison ist, wir erinnern uns, weil
in aber trotzdem, weil ich jetzt so sage, die Entscheidung fällt im Frühjahr, trotzdem ist es trotzdem wichtig, jetzt bei St. Pauli 2 den Schalter quasi im Kopf durch ein Positiverlebnis wieder umzulegen.
Ja, guck mal, ich würde es zum Beispiel so drehen, du hast es vorhin so schön gesagt, vor dem Spiel gegen Meppen lag der Druck eher bei Meppen. Jetzt hat der VfB, finde ich, da wieder viel mehr Druck, weil jetzt sind sie in der Bringschuld, dass sie diese Punkte holen müssen, um weiterhin da dran zu sein, sag ich mal, um nicht zu sehr in den Hintertreff zu kommen. Also von dieser Druck hat sich geswitcht, finde ich, so ein bisschen jetzt durch dieses Ergebnis. Natürlich muss Meppen weiterhin gewinnen, ist klar, die haben auch Druck, um uns zu sein. Aber wenn wir jetzt ganz konkret auf die nächsten 1-2 Spiele vielleicht sehen, würde ich sagen, hat der VfB gerade, stand jetzt, mehr Druck.
Vor dem Derby war der VfB gefühlt der Gejagte.
Genau.
Obwohl er ja auch nur Dritter war vor dem Derby, aber eben durch die 2 Nachholspiele und nur 2 Punkte Rückstand gefühlt der Gejagte, weil es hätten 4 Punkte Vorsprung mit einem Sieg gegen Meppen theoretische 7 Punkte Vorsprung sein können. Jetzt ist er so ein bisschen in der Rolle des Jägers, der seine Punkte erstmal holen muss.
Ja. Genau, und da bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt ehrlicherweise optimistisch, was St. Pauli 2 angeht, heute Abend. Du hast ja schon 5 Facklam-Tore prognostiziert.
5?
Ja, ich übertreibe mal ein bisschen. Aber das eine oder andere wird dabei sein, hast du gesagt. Und wollen wir ein Ergebnis tippen?
Können wir gerne machen. Ich würde vor dem Tipp, weil wir nicht drüber gesprochen haben, St. Pauli 2 ist letzter, 12 Punkte. So furchtbar schlecht sind die seit den letzten Wochen nicht. Die sind zwar auch schon wieder seit 5 Spielen sieglos oder 6 Spiele sogar sieglos, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn man sich aber so die Ergebnisse anguckt, letztes Wochenende jetzt 1-1 gegen VfB Lübeck. Davor 1-2 bei Werder Bremen 2 verloren, kann passieren. Davor 1-2 bei Drochtersen-Assel verloren, das weiß ich, dass das Siegtor erst kurz vor Schluss für Drochtersen-Assel gefallen ist. Davor 1-1 gegen Meppen, wo Meppen erst in der Nachspielzeit ausgeglichen hat. Also, ja, da ist der Tabellenletzte und auch da musst du gewinnen, wenn du eben am Ende oben stehen willst, aber nicht nur blenden lassen davon, dass das Team auf Platz 18 steht. Es ist jetzt nicht so ganz schlimm, der Gegner. Also man muss da schon was aufbieten.
Ja, absolut. Also damit, mit der Erinnerung.
Und ich tippe 3-1 für den VfB.
Ja, okay, 3-1 für den VfB. Ich bin bei einem ganz schnörkellosen 2-0 Auswärtssieg.
Ja, 2-0 würde auch mal wieder gut tun.
Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, ne? Also VfB häufig in Rückstand geraten zuletzt.
Diese Rückstände in der Vielzahl sind zu viel. Weil sie haben es schon sehr häufig geschafft, die zu drehen. Das ist eine starke Leistung. Das zeigt die Moral, das zeigt auch die Qualität nach vorne, dass immer was geht. Aber wenn du immer und immer wieder in Rückstand gerätst, dann wird es auch irgendwann mal gegen den kleineren Gegner und nicht nur gegen den SV Meppen schief gehen.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass man da vielleicht mal wieder vorlegt. Und dann am Samstag, du hast schon angedeutet, HSV 2 kommt nach Oldenburg. Ein sehr, sehr starker Gegner, sehr, sehr starke Form. Müssen wir nicht nochmal ausbreiten. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird, glaube ich,
ja,
das
dann,
wird schwierig.
Dann halt auch der Abschluss einer englischen Woche, wie man so schön sagt. Auch wenn es ein Freitag, Dienstag, Samstag, da kann man sagen, da liegt jeweils genug Platz zwischen. Also das ist jetzt was anderes als Samstag, Mittwoch, Samstag. Da ist schon genug Ruhezeit dazwischen. Vor allen Dingen auch, wenn man dann bedenkt, danach fängt die Pause an. Ja, aber ich habe Respekt vor dem HSV 2. Ich kann den nicht, ich kann es dir, also ich sehe den HSV 2 so unregelmäßig, dass ich jetzt großartig was über die Mannschaft sagen könnte. Aber die Ergebnisse an sich sprechen echt dafür, dass das nicht auch nur Zufall ist, dass die gerade mal eine ganz gute Form haben, sondern das ist alles sehr stabil. Das wird deutlich gewonnen gegen Gegner, wo ich sage, hu, ne? Auch ein 6-2, also wir haben jetzt das 3-0 gegen Drochters und Assel vor Augen, das ist schon mal stark, aber auch so ein 6-2 gegen Werder Bremen 2, auch wenn die diese Saison nicht die große Rolle spielen. Auch ein 1-0 bei Hannover 96-2, das sind alles Ergebnisse, wo ich sage, aufpassen VfB.
So, finde ich auch. Schwieriges Spiel. Finde ich auch schwierig zu tippen, weil wir da auch nochmal jetzt weitermachen wollen, wie wir das wohl ausgehen kann. Hast du schon einen Tipp?
5-4.
5-4? Nein. Das wäre ein Spektakel.
Ich habe dir irgendwelche random Zahlen jetzt genannt.
Ach so.
Ach Julian, was soll ich tippen? 2-1.
2-1 Oldenburg. Ich sag 1-1. Ja, ein schwieriger Gegner.
Ja, ja, ist auch ein schwieriger Gegner, aber du machst dich hier, also du bist hier nicht so häufig in diesem Podcast.
Es tut mir leid.
Pass auf, dass du dich nicht direkt unbeliebt
Nein, ach Mann, ich gönn's dir. Wenn, solange der VfB am Ende der Saison oben steht, ist doch egal, wie einzelne Ergebnisse sind, oder? Können wir uns doch darauf.
Ich finde, mit diesem Abschluss, Fazit hast du dich nochmal beworben fürs Fragenschwein.
Oh Mann, okay. So, schön. Meinetwegen, da zahle ich doch gerne für. Lars. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Du wirst natürlich die Woche über berichten, wie die Spiele ausgegangen sind. Ihr hört alles dann, wie gewohnt, nächsten Dienstag hier wieder in der Nordwestkurve mit Henning, nehme ich an.
Ja.
Lars, ich glaube, damit haben wir es, ne? Hat mir wieder großen Spaß gemacht hier bei dir.
Ja, Julian, war eine Freude, dass du wieder als edle Joker eingesprochen bist, bevor ich das vergesse.
Ja.
Ich habe dich am Anfang als Karim Adeyemi dieses Podcast bezeichnet und dass du gerne mit Waffen umgehst. Das müssen wir dass natürlich
ich gerne mit Waffen
das, oder Waffen ein Teil deines Alltags sind. Das müssen wir natürlich mal eben kurz auflösen, damit ich den VfB-Hörer, der nicht weiß, was du sonst so machst, hier nicht im Ahnungslosen lasse. Erzähl ihm kurz, du hast einen anderen Podcast und ihr habt da auch was Spezielles geplant in der Zukunft.
Okay, danke für die Vorlage. Genau, normalerweise mache ich den Podcast bei uns im Haus Tatort Nordwesten, ein True-Crime-Format mit wahren Verbrechen aus der Region. Deswegen kam, glaube ich, das Thema mit den Waffen und Adeyemi.
Weil ich bei dir schon mal Mystery-Boxen gesehen habe.
Aber so, ja, okay. Genau, also wie gesagt, darum geht's. Und wir haben jetzt tatsächlich ganz neu kommuniziert, dass wir auf Tour gehen 2026 auf True Crime Dinner Tour. Was bedeutet das? Ihr könnt quasi ein Mehrgang-Menü an 5 verschiedenen Locations in der Region bekommen. Während ich da bin, ein Kollege, den wir beide kennen, Nikolas Reimer aus unserem Thementeam Polizei und Justiz. Wir öffnen die Akten eines wahren Verbrechens aus der Region, wirklich unglaublich spannend und packend. Und das würdet ihr dann quasi mit eintauchen, während ihr dieses Dreigang-Menü bekommt. Tickets findet ihr unter ol.de/tatort-live.
Wann geht das los? Hast du das im Kopf?
Ja, Ende Januar ist der erste Termin. Ich meine, es ist der 31. Januar und dann bis April die 5 Termine. Wir sind in Garrel in Oldenburg, hier zum Beispiel im Hive Hotel Oldenburg in der Ohanibar. Dann sind wir noch in Westerstede in dem Schokoladenhotel. Wir sind in Farel, wir sind in Hatten. Also wirklich überall hier verteilt, je nachdem, wo ihr herkommt, findet ihr bestimmt eine Ecke, wo ihr vielleicht auch mal schauen könnt.
Also Leute, Ende Januar, da ist noch Winterpause. Da habt ihr genug Zeit, da könnt ihr mal sowas Schönes machen. Ansonsten ist bei mir nur Schokoladenhotel hängen geblieben.
Ja, dann war mir klar, dass du da wieder heilhörig wirst. Ja, kann ich nur empfehlen. Es wird, glaube ich, wirklich sehr interessant, sehr spannend. Und auch sowas, was vielleicht noch gar nicht so oft gegeben hat als True Crime Dinner.
Ja, schön. Ja, Leute, ihr hört, das hört sich doch spannend an. Geht dahin. Ansonsten geht am Samstag ins Marschwegstadion. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.